SRF 3.
Razzia gegen 6 Neonazis. 2 Schweizer werden verdächtigt, die Drahtzieher hinter einem internationalen Terrornetzwerk zu sein. Widerstand aus der Romandie. Bürgerliche Parteien in der Westschweiz wehren sich gegen das Erbschaftsabkommen mit Frankreich. Anklage wegen Bestechung. Dem 82-jährigen milliardenschweren Chef der Formel 1 droht eine Gefängnisstrafe. Gewitter im Anzug. Morgen ist es nur zum Teil sonnig. Tagsüber muss mit Blitz und Donner gerechnet werden, aber es bleibt warm. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat heute in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden eine Razzia gegen ein sogenanntes rechtsextremes Werwolf-Kommando durchführen lassen. Christian von Burg hat die Einzelheiten dazu.
6 Männer stehen unter Verdacht, ein länderübergreifendes rechtsextremes Terrornetzwerk gegründet zu haben. 2 Schweizer gelten gemäß deutschen Medien als Anführer der Gruppe. Deshalb hat heute Morgen die Zürcher Staatsanwaltschaft ein Haus und 2 Gefängniszellen untersucht. In einer der Zellen sitzt ein 25-jähriger, einschlägig bekannter Rechtsextremer. Er soll im letzten Mai im Zürcher Niederdorf einen Mann niedergeschossen haben. 2 Tage später ist er mit einer geladenen Waffe im Gepäck in Hamburg von der Polizei verhaftet worden. Die deutschen Behörden werfen den Männern aus der Schweiz, insgesamt sind es 3, und den 3 weiteren aus Deutschland und Holland vor, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben, mit dem Ziel, das politische System der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen. Die Männer sollen über ein eigens entwickeltes elektronisches Verschlüsselungsprogramm kommuniziert haben. Hinweise für konkret geplante Anschläge haben die Ermittler bisher nicht gefunden. Verhaftet wurde niemand. Der erwähnte 25-jährige Schweizer ist wegen politischer Gewalttaten bereits zu einer Strafe von 39 Monaten verurteilt worden. Er bewegt sich seit Jahren in der Schweizer und in der deutschen Neonazi-Szene und hat sich unter anderem ein Porträt von Adolf Hitler auf die Brust tätowieren lassen. Werwolf-Kommando nennen sich die Rechtsextremen in Anlehnung an die sogenannte Werwolf-Taktik der Nazis, die kurz vor dem Ende ihres Gewaltregimes Guerilla-Einheiten in den Kampf schicken wollten.
Soweit die Fakten zu den Razzien gegen Rechtsextreme. Mein Kollege Peter Vögeli hat den Terrorismusexperten der ARD, Holger Schmidt, gefragt, ob es ihn überrasche, dass ausgerechnet ein Schweizer eine rechtsextreme Zelle in Deutschland führen soll.
Ja, aber Sebastian N. hat eine lange Vorgeschichte. Er ist immer wieder auf rechtsextremen Veranstaltungen in Mitteleuropa aufgetaucht. Er ist immer wieder auch in Deutschland aufgetaucht. Und nach meinem Eindruck gibt es eine große Vernetzung von Neonazis im deutschsprachigen Raum, die die gemeinsame Hassideologie verbindet und die dann die jeweilige nationale Idee für nicht so wichtig halten, solange die jeweiligen Kameraden in der Gesinnung gleich sind. Und man hat viele gemeinsame Feindbilder, den Hass auf den Staat, den Hass auf Ausländer, das verbindet sie. Und wenn man dann in der Sache sehr entschlossen ist, dann findet man in den anderen deutschsprachigen Neonazi-Gruppen schnell Gleichgesinnte. Und wenn jemand als besonders entschlossen und als besonders gewaltbereit gilt, und das gilt wohl für Sebastian N., dann findet er schnell auch in Deutschland, auch in Österreich Gleichgesinnte.
Sie haben von einem Netzwerk gesprochen im deutschsprachigen Raum. Wie eng sind die Verbindungen spezifisch zwischen deutschen und Schweizer Neonazis?
Wenn sich Leute in dieser Szene gut kennen und wenn sie einander vertrauen, dann sind die Verbindungen sehr, sehr eng. Wir haben das immer wieder auch bei den Ermittlungen rund um den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund erlebt, also den NSU, die Terrorzelle, die in Deutschland über viele, viele Jahre hinweg aus dem Untergrund heraus Migranten ermordet hat und deren einziges überlebendes Mitglied wohl Beate Zschäpe ist, die inzwischen in München vor dem Gericht steht. Und bei dem, was wir dort hören, was wir auch über die Strukturen der Neonazi-Szene hören, ergibt sich immer wieder, dass es richtige Völkerfeste gegeben hat, in Thüringen beispielsweise, wo man sich aus ganz Europa getroffen hat, wenn man nur die richtige rechtsradikale Ideologie gehabt hat.
Das heißt also, auch theoretisch wäre eine Mordserie von Neonazis auch in der Schweiz möglich?
Das kann man nicht ausschließen. Es ist eben die Frage, wie entschlossen war denn diese Werwolf-Gruppe und wo dann die entsprechenden Anschläge durchgeführt werden. Das ist eben die große Frage für die Ermittlungsbehörden. Und hier hofft man sich jetzt auch bei den Durchsuchungen Aufschlüsse zu finden.
Sagt Holger Schmidt, er ist Terrorismusexperte bei der ARD. Und nun zu den weiteren Nachrichten des Tages, die hat Bettina Studer.
Die bürgerlichen Parteien in der Westschweiz fordern das Parlament auf, das umstrittene Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich abzulehnen. Sie erklärten an einer Medienkonferenz in Lausanne, das Abkommen sei vor allem zugunsten von Frankreich ausgefallen. Dagegen solle, falls notwendig, das Kantonsreferendum ergriffen werden. Dieses muss von 8 Kantonen unterstützt werden. Frankreich will mit dem Abkommen erreichen, dass Erben die französische Erbschaftssteuer bezahlen müssen, auch wenn der Erblasser mit französischem Pass in der Schweiz gewohnt hat. In Italien hat die Verteidigung im Prozess um das gekenterte Kreuzfahrtschiff Costa Concordia erneut einen Vergleich angeboten. Demnach würde sich der Angeklagte, Kapitän Schettino, teilweise schuldig erklären, wenn das Strafmaß auf 3 Jahre und 5 Monate begrenzt würde. Ein ähnliches Angebot hatte die Staatsanwaltschaft vor 2 Monaten bereits abgelehnt. Schettino werden unter anderem fahrlässige Tötung und Verlassen eines Schiffes in Seenot vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Griechenland senkt auf Anfang August die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 23% auf 13%. Ziel seien tiefere Preise in Restaurants, was mehr Touristen anlocken dürfte, sagte Regierungschef Samaras im griechischen Fernsehen. Sollten die Preise aber wider Erwarten nicht gesenkt werden, werde die Mehrwertsteuer wieder auf 23% angehoben, warnte Samaras. Nach einem Zwischenfall nahe der syrischen Grenze hat die türkische Armee nach eigenen Angaben auf syrisches Gebiet geschossen. Zuvor war ein türkischer Teenager durch Schüsse aus Syrien ums Leben gekommen. Die Schüsse waren während eines Gefechts zwischen syrischen Rebellen und kurdischen Kämpfern abgefeuert worden. Die türkischen Streitkräfte haben wiederholt auf derartige Zwischenfälle mit militärischen Gegenschlägen reagiert. Die tödlichen Vergiftungen an einer Primarschule in Indien haben im Bundesstaat Bihar gewalttätige Proteste ausgelöst. Laut der britischen BBC wurden dabei unter anderem 4 Polizeiautos angezündet. An der Schule sind mindestens 22 Kinder an einer vergifteten Mahlzeit gestorben. Mehrere Kinder werden in Spitälern behandelt. Die US-Notenbank Fed bleibt bei ihrer lockeren Geldpolitik. Auf absehbare Zeit werde die Bank ihren expansiven Kurs beibehalten, sagte Notenbankchef Ben Bernanke in Washington. Die Arbeitslosigkeit in den USA sei weiterhin hoch und die Inflation gering. Die Fed werde ihre milliardenschweren Käufe von US-Staatsanleihen so lange fortsetzen, bis sich der Arbeitsmarkt substanziell verbessert habe, so Bernanke. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index steht bei 7.919 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.457 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,63 gehandelt, der Dollar zu 94,37 Rappen.
Info 3 Abend.
Bernie Ecclestone hat eine fabelhafte Karriere hinter sich, vom Auto-Occasionshändler zum milliardenschweren Chef der Formel 1. Und nun kommt womöglich der tiefe Fall. Ecclestone droht eine langjährige Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft München hat den 82-Jährigen wegen Bestechung angeklagt. Ivan Lieberherr hat die Einzelheiten.
Ein Geschäft aus dem Jahr 2005 holt Ecclestone ein und könnte seine Karriere abrupt beenden. Der Wahlgestarter soll damals Gerhard Gripkowski, den Risikochef der Bayerischen Landesbank, geschmiert haben. Die Bank war an der Formel 1 beteiligt. Und Ecclestone wollte, dass die Bank diesen Anteil so rasch wie möglich verkauft. Am liebsten an seinen Wunschinvestor, die britische Finanzgesellschaft CVC. So geschah es dann auch, nachdem Ecclestone den Banker Gripkowski mit 44 Millionen Dollar geschmiert habe, so die Anklage. Ecclestone selber weist die Vorwürfe zurück. Es dürfte dem 82-Jährigen aber schwer fallen, das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen. Denn Ecclestones einstiger Geschäftspartner Gripkowski ist in der gleichen Sache bereits im vergangenen Sommer zu 8,5 Jahren Haft verurteilt worden. Und der Richter sagte, Ecclestone habe Gripkowski, Zitat, ins Verbrechen geführt. Das sieht man auch bei der Bayerischen Landesbank so. Sie fordert von Ecclestone Schadenersatz in Höhe von mehr als 400 Millionen Dollar. Für die Bank ist klar, wäre die Formel-1-Beteiligung damals nicht an CVC verkauft worden, hätte wesentlich mehr herausgeschaut. Die Anklage gegen Bernie Ecclestone liegt jetzt auf dem Tisch. Das Gericht muss entscheiden, ob sie zugelassen wird. Dann kann der Prozess beginnen. Dass er bei einer Verurteilung bei der Formel 1 das Steuer abgeben müsste, ist auch Ecclestone klar. In einem Zeitungsinterview hatte er wörtlich gesagt, dass die Mehrheitsbesitzerin CVC wohl gezwungen wäre, ihn loszuwerden, wenn die Deutschen ihn holen.
Info 3 Abend.
Wenn wir telefonieren, hinterlassen wir digitale Spuren. Diese können Ermittlungsbehörden eine große Hilfe sein, bei der Suche nach einer vermissten Person zum Beispiel oder bei Drogengeschäften. Aber Telefondaten zu speichern ist auch heikel. Jetzt zeigt sich, trotz strengem Gesetz nimmt die Zahl der Telefonüberwachungen von Jahr zu Jahr zu. Inlandredaktorin Christine Wanne.
Wo befindet sich die gesuchte Person? In welche Richtung bewegt sie sich? Mit wem hat sie von wo aus telefoniert, wann und wie lange? Telefondaten können Antworten auf diese Fragen liefern und so helfen, Verbrechen zu verhindern oder zumindest zu klären. Niklaus Ruckstuhl, Basler Professor für Strafprozessrecht, gibt ein Beispiel.
Dieses Instrument ist je nach Deliktsart relativ wichtig geworden in den letzten Jahren, insbesondere als durch die Direktschaltungen, das heißt 1:1 Abhörung, als diese möglich geworden ist und damit die Polizei beispielsweise Drogenlieferungen faktisch begleiten und im entscheidenden Moment zuschlagen und damit die Drogenlieferungen abfangen konnte.
Tatsächlich gehören schwere Drogendelikte und qualifizierter Diebstahl zu den Verbrechen, wo die Ermittler oft auf Telefondaten zurückgreifen. Erst in zweiter Linie geht es um Delikte gegen Leib und Leben, sexuelle Integrität, Pornografie, Vermögensdelikte und Menschenhandel. Im letzten Jahr wurde rund 15.000 Mal auf Telefondaten zurückgegriffen. Das klingt nach viel. Im Vergleich aber zur Kriminalitätsstatistik zeigt sich, sie kommen in rund 2% der Fälle zum Einsatz. 2%? Das klingt nach wenig. Beim Dienst für Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs laufen die Anfragen zusammen. Nils Gücki sagt dazu:
Für uns war es im Grunde genommen einfach mal wichtig zu zeigen, wie das überhaupt mit allen Delikten in der Schweiz aussieht, weil es wird den Strafverfolgungsbehörden häufig der Vorwurf gemacht, sie würden für jeden Krimskrams überwachen. Und diese Zahl hier zeigt, dass dem effektiv nicht so ist.
Für den Strafrechtsexperten Niklaus Ruckstuhl aber hinkt dieser Vergleich.
Wenn darin auch Delikte figurieren, für welche solche Maßnahmen gar nicht zulässig sind, dann sind diese 2% schlicht verfälschend und verniedlichend.
Egal wie es gedreht und gewendet wird, 2010 waren es rund 11.000 Überwachungen, 2011 rund 12.000. Diese Zahlen zeigen, dieses Mittel wird jährlich mehr genutzt.
News und Hintergründe kompakt im Info 3, Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.